Herzlich willkommen bei Printen, Chai und Praxistipps. Mit Andische Ibrahim Nejat und Yvonne Kalthöfer. Ein Podcast der Initiative Love HR Hate Racism. Sie setzen sich für diskriminierungsfreie Personalarbeit ein. Mit oder auch ohne Gästin sprechen wir über alle Themen rund um Diversity, Equity, Inclusion und Belonging im Bereich HR. Immer mit hilfreichen Praxistipps. Dieser Podcast wird möglich gemacht und unterstützt von unserem Partner Instafo. Instafo ist eine Recruiting-Plattform speziell für den Tech-, Marketing- und Sales-Bereich. Also, kocht euch einen Chai, schnappt euch eine Printe und los geht's.
Ja, herzlich willkommen bei uns im Podcast Printen und Chai und Praxistipps. Liebe Juliane Säumel, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Und wie geht's dir? Wie war denn dein Tag heute so?
Danke, Yvonne. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Ich hatte einen ganz normalen, heißen Hochsommertag hier in Berlin und bin froh, dass ich nicht total zerflossen oder geschmolzen hier angekommen bin.
Nur halb, oder? Also ich habe das Gefühl, man ist halb angeschmolzen jetzt schon.
Angeschmolzen ist Dauerzustand diese Woche.
Okay, genau, der Podcast heißt ja Printenschei und Praxistipps. Also wenn du dir jetzt vorstellst, es ist ein grauer Novembertag, es ist ein bisschen kälter und du bereitest dir dein Lieblingsheißgetränk zu und nimmst dir dazu deinen Lieblingssnack. Was wäre das?
Also ist bei dem heißen Wetter, ich bin ja leider so ein Kaffee-Fan, egal bei welchem Wetter, jetzt egal ob eis oder ob warm, es geht immer. Ich trinke zwar auch gern Tee, aber so ein guter Kaffee, das ist schon mein Liebling. Und welche Süßigkeit dazu? Da geht, glaube ich, relativ viel. Ich diskriminiere da nicht, sondern die meisten Süßigkeiten, außer Marzipan, sind tatsächlich willkommen.
Okay, kein Marzipan, ist gemerkt. Klingt gut. So, ich würde dich einfach mal so kurz ein bisschen vorstellen und du kannst jederzeit reingrätschen, wenn du sagst, ah, das stimmt überhaupt nicht oder da will ich noch was hinzufügen und dann hoffe ich, dass ich das ganz gut hinkriege. Also aktuell arbeitest du als Head of Fundraising und Partnerships bei Jobs for Refugees und wir haben auch schon, das glaube ich, dürfen wir erzählen, öfter mal zusammengearbeitet mit Love HR Hate Racism und Jobs for Refugees und gemeinsame Sache gemacht und ich habe das so verstanden, dass ihr Menschen mit Fluchterfahrung helft, in Unternehmen zu kommen und dabei auch wichtig ist, dass sie in dem Bereich arbeiten, in dem sie auch im Herkunftsland gearbeitet haben und nicht jetzt irgendeinen schnöden Nebenjob oder irgendwas erst Bestes bekommen. Habe ich das richtig verstanden oder wie würdest du das beschreiben?
Das ist ein Ziel tatsächlich. Ich sage mal ganz kurz, Jobs for Refugees macht das, was draufsteht, weil das löst bei den meisten aus, ach ja, alles klar. Und es ist aber tatsächlich ein bisschen komplexer, weil was du beschreibst, ist die Idealversion. Die Idealversion wird aber nicht so ganz vom deutschen Arbeitsmarkt wiedergespiegelt bzw. zur Verfügung gestellt. Und deswegen arbeiten wir sehr viel auch mit Qualifizierung, auch mit Reskilling-Programmen. Das heißt, wir zeigen alternative Karriere, alternative Berufswege auf, bieten auch die Qualifizierung teilweise dafür selbst an oder vermitteln an andere, die das angeben, damit eben, wenn Qualifikationen und Erfahrungen eben nicht anerkannt werden, und das ist leider noch sehr, sehr oft der Fall, oder nicht in dem Rahmen anerkannt werden, wie sie gebraucht werden, um wiederum den gleichen Job machen zu dürfen. Das ist sehr komplex und weil das oft sehr schwierig ist und weil es oft immer noch scheitert, bieten wir eben auch sehr, sehr viele Alternativen an. Oder dass erst ein Einstiegsjob gewählt wird und dann sozusagen der nächste Job eben mit einer höheren Qualifikation woanders hinführen kann.
Ja, verstehe. Also um erstmal auch wirklich wieder in den Job reinzukommen, kann es sozusagen dann auch ein anderer Weg sein.
Genau.
Was wäre denn so der, ich sag mal, klassische alternative Weg, den dann Menschen Jobs for Refugees nehmen?
Es gibt, glaube ich, keinen ganz klassischen Weg, weil wir beraten sehr personenzentriert. Das heißt, wir gucken, was bringt die Person mit, was ist ihre Lebenssituation momentan in Deutschland, das heißt auch ihre legale Situation, aber auch ihre, hat sie einen festen Wohnsitz, hat sie alle Papiere bereits und dann gucken wir sozusagen, und wo möchte sie eigentlich gerne hin. Das heißt, braucht sie erstmal Kinderbetreuung, dann helfen wir Personen, Kinderbetreuung zu finden. Das betrifft vor allem geflüchtete Frauen, die am weitesten vom Arbeitsmarkt entfernt sind, ne? Weil man hat dann sozusagen die intersektionale Benachteiligung. Es sind Frauen, sie haben Fluchterfahrung und sie haben sehr oft eine hohe Care-Verantwortung. Das heißt, dabei helfen wir auch. Dann gucken wir, was sind die Qualifikationen, was ist anerkannt, welche Stärken, welche Interessen sind da. Und dann suchen wir sozusagen passgenau das, was die Person sucht. Das heißt, es können Unterstützungsangebote sein, es können Qualifizierungsangebote sein oder das kann eben direkt der Weg in den Job sein.
Cool, super spannend. Ich glaube, wir sprechen bestimmt heute noch mehr über Jobs for Refugees und deine Arbeit, aber du hast ja auch noch ein paar andere Hüte auf. Du arbeitest auch als Coach und Facilitator, dann machst du auch noch Ehrenamtsarbeit nebenbei und berätst im Non-Profit-Bereich Bildungsorganisationen. Wie kann ich mir das genau vorstellen?
Was genau?
Von den vielen Dingen? Ja, gute Frage eigentlich. Also genau, was machst du da genau? Was sind das für Organisationen, mit denen du dann zusammenarbeitest? Vielleicht, wenn es so ganz viele unterschiedliche Sachen sind, was war so das letzte Projekt, was du richtig toll fandest?
Mir ist sehr, sehr wichtig in meinem Berufs- und in meinem Privatleben, dass ich unterschiedliche Sachen machen kann. Daher kommen irgendwie auch diese unterschiedlichen Tätigkeiten. Und als Coach und als Beraterin und Facilitator kann ich sozusagen mit Teams oder mit Einzelpersonen an ihren Veränderungen arbeiten. Bei Jobs for Refugees bin ich Teil eines Teams, das ich auch sehr genieße und so habe ich für mich the best of both worlds. Und ehrenamtlich mache ich unterschiedliche Sachen. Ich bin zum Beispiel auch Vereinsvorständin in einem Verein, der Bildungsprojekte fördert, bei Profello. Wir treffen uns zum Beispiel nächstes Wochenende, um an der Vereinsarbeit zu arbeiten. Und so habe ich irgendwie ganz viele Themen, die mir sehr am Herzen liegen. Und ich glaube, das, was alles vereint, was ich tue, ist tatsächlich dieses Menschen zusammenbringen, dass sie gut miteinander arbeiten können, dass Menschen Teilhabe tatsächlich nutzen können, konstruktiv für sich nutzen können und dass tatsächlich mehr Menschen diese Möglichkeit haben. Und das verbindet ganz viel. Das heißt, ob ich jetzt mit einem Team arbeite, das einen neuen Prozess schaffen möchte, da geht es auch darum, wer ist hier eigentlich dabei, wie können die Menschen ihre Stärken einbringen, wie kann das gut laufen für das Team. Und wenn ich bei Jobs for Refugees bin und mit dem Unternehmen ein Projekt aufbaue, geht es auch darum, wie können wir Menschen in Arbeit bringen, dass sie da bleiben wollen, dass es ihnen gut geht und dass es auch dem Team in dem Unternehmen, in dem sie arbeiten, zum Beispiel gut geht. Das heißt, für mich kommen da ganz viele, ich habe immer gerne so eine Vogelperspektive und gucke so, okay, welche Prozesse, welche Themen hat das so gemeinsam und das ist für mich das so, was das so alles vereint. Und was immer mein Blick ist, ist sozusagen ein diversitätsfreundlicher, diskriminierungssensibler Blick. Das heißt, okay, haben da tatsächlich gerade alle Zugang zu? Wie können wir das erreichen? Und ich lerne da selber auch tatsächlich einfach jeden Tag von anderen Leuten.
Das ist ja auch so ein bisschen, also haben alle Zugang und sind wir immer diversitätsfreundlich? Ich glaube, da würde auch mancher vielleicht so ein bisschen angestrengt stöhnen. Wie schaffen wir das so? Können wir überhaupt alle mitnehmen? Ja. Und was würdest du sagen, ist das überhaupt möglich, vielleicht auch als kleines Unternehmen, was jetzt nicht große Ressourcen hat und ein kleines Team hat, was würdest du denen empfehlen?
Erstmal möchte ich anerkennen, ja, das ist anstrengend. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass unser menschliches Gehirn das gar nicht mag, wenn wir plötzlich Sachen anders machen sollen. Denn alle unsere Gehirne sind brillant, gleichzeitig richtig, richtig faul. Und das ist auch okay so. Und das heißt nämlich immer, wenn wir was anders machen sollen, als wir es gewohnt sind, sagt unser Gehirn, oh Gott, muss das sein? Wir haben doch hier einen tollen Weg und den kenne ich nämlich außerdem schon. Lass mal weitermachen. Das heißt, das ist oft ein Grund, weswegen für viele Menschen aus unterschiedlichen Gründen natürlich auch, die Thematiken sind dann ein bisschen anders, ne? Aber das ist so, finde ich, eine Basic-Erklärung, auch in sich selber zu merken, so, okay, warum nervt mich das hier gerade, wenn schon wieder irgendjemand was anders machen soll? Und das kann, weiß ich nicht, das kann dein Mobilitätsanbieter sein, der irgendwie einen neuen Prozess dir anbietet. Das kann deine Bank sein und du bist erstmal grundsätzlich genervt. Das kann deine Partnerin sein, die irgendwie ein neues Produkt nach Hause schleppt, auf das du keinen Bock hast. Und das kann halt ein Unternehmen sein, in dem du arbeitest, das jetzt sagt, wir machen jetzt Diversität. Und irgendwas in dir sagt, ach nee. Also ja, es ist anstrengend, es kann anstrengend sein. Warum es sich lohnt, ist aus meinem Wertekompass ist, es gibt dafür keine Alternative. Wir sind auf diesem Planeten, wir haben alle ein Recht, auf diesem Planeten zu sein und wir haben alle das Recht, ein gutes Leben zu leben. Das heißt, es ich gehe immer ein bisschen davon weg. Es gibt auch diesen Business Case für Diversität. Also das heißt, ne, sehr diverse Teams sind erfolgreicher, sind effektiver. Das ist in Studien bewiesen. Ja, in Klammern, aber nur, wenn sie psychologische Sicherheit erfahren. Das heißt, wenn es diesen Menschen gut geht, wenn sie da gerne sind, wenn sie safe sind, dann sind sie erfolgreicher. Und wir vergessen diesen Nebensatz immer. Also nicht immer, aber sehr, sehr oft lese ich das nämlich dann nicht. Das heißt, der Fokus sollte wirklich eigentlich darauf sein, okay, wie können wir es erreichen, dass diese Menschen sicher sind? Und ich bin der Meinung, das ist in allen Settings möglich, weil es tatsächlich, wenn man sich mal, also ich finde, Arbeit ist eine Form von menschlichen Beziehungen. Das heißt, menschliche Beziehungen haben wir überall. Das heißt, fühle ich mich in meiner Familie sicher, fühle ich mich in meinem Freundeskreis sicher, fühle ich mich in meiner Arbeit sicher. Das heißt, ein Unternehmen, das sagt, wir sind ja viel zu klein, um das alles machen zu können, dann ist ja die Frage, was glaubst du denn, was du machen musst als Unternehmen? Das heißt, natürlich ist es zu gucken, was passt zu uns, was ist auch gerade eine Priorität. Niemals allen Themen sich auf einmal widmen. Also man kann ja sich angucken, ne, die Dimension von Diversität. Und wenn dann jemand sagt, wir machen jetzt alles. Wir machen jetzt hier was für Menschen mit Behinderungen und für Transmenschen und für Menschen anderer Religionen. Und dann ist mir cool, coole Idee, aber ihr könnt doch erstmal mit einem Ding anfangen. Oder ihr könnt erstmal anfangen, um zu gucken, wo stehen wir denn eigentlich und wo wollen wir denn eigentlich hin, um dann zu gucken, was sind denn da eigentlich Prioritäten. Das heißt, niemals erwarten, das machst du privat wahrscheinlich in deinem eigenen Leben auch nicht. Du fängst nicht an mit Laufen, mit Schwimmen und Thailändisch lernen in einer Woche, sondern du nimmst dir vielleicht einmal was vor, guckst, ob das überhaupt passt, ob du es machen willst und dann fängst du vielleicht ein paar Monate das nächste an. Und das gilt für Unternehmen, finde ich, genauso als lernender Organismus.
Ja, super spannende Perspektive und ich glaube auch super wichtig einfach, dass man nicht gleich in dieses Gefühl der Überforderung geht, sondern auch merkt, okay, ich kann auch erstmal mit einer Sache anfangen und dann ist man wahrscheinlich ja schon, jetzt steuere eine Hypothese, sehr viel besser, was das angeht, als viele andere Unternehmen. Was würdest du sagen, wo steht der Arbeitsstandort Deutschland, die Dachregion, ich weiß nicht gerade, was das Thema Diversität am Arbeitsplatz angeht?
Ich glaube, es ist eine gemischte Tüte. Das finde ich ein schönes Bild, weil es gibt natürlich gerade große Konzerne, die ein größeres Budget haben, die sich dem Thema viel stringenter widmen können, weil sie mehrere Leute teilweise haben, die an dem Thema arbeiten können. Und man muss natürlich auch verstehen, das Thema kam auch mehr aus den USA. Das heißt, gerade Konzerne, die vielleicht in Hauptsitz in den USA haben, die waren dann vielleicht ein bisschen schneller an manchen Stellen aber auch nicht. Und für kleine Unternehmen ist die Herausforderung, das sehen wir auch bei unserer Arbeit, bei Jobs for Refugees, ist, dass es eine Frage der Kapazitäten ist. Eine Frage ganz der klassischen Ressourcen. Haben wir eine Personalressource? Und wenn es auch nur ein paar Stunden sind, die sich dem Thema effektiv widmen können. Und das finde ich einen fairen Einwand, denn Diversität guckt natürlich auch immer darauf, können wir Dinge leisten oder wird uns eigentlich zu viel abverlangt an manchen Stellen. Das heißt, dieses Argument finde ich wichtig auch anzuerkennen, weil wir können sozusagen ja auch nicht von Menschen erwarten, ihr macht jetzt hier alle Mehrarbeit, unbezahlt am besten, damit Diversität im Unternehmen vorangeht. Das heißt, Diversität ist immer eine Führungsaufgabe aus meiner Sicht. Und da werden wir wahrscheinlich einige recht geben. Das heißt, wenn wir Diversität im Unternehmen voranbringen wollen, weiterentwickeln wollen, platzieren wollen, je nachdem, wie man das dann am besten in dem Fall nennt, ist es super wichtig zu sagen, okay, wir richten hier eine Ressource ein. Wir geben hier jemanden Personalstunden von Summe X, das, was gerade möglich ist. Und diese Person kann sich am besten auch nicht allein, weil das ist super schwierig, irgendwie in seinem kleinen Türmchen, im Kämmerchen allein zu sitzen. Sondern man kann sich in Interaktion mit anderen oder man kann sich auch Hilfe von extern holen, Expertise von extern holen zum Beispiel. Und dafür sind Ressourcen da. Und das, finde ich, ist der allererste Schritt, weil das es so nebenbei läuft und das wird schon und wir gucken mal, würde ich jetzt sagen, ist eine Herausforderung und es wird wahrscheinlich eher was draus und schneller was draus, wenn man da wirklich dezidiert Zeit, Woman, Manpower, People Power dem Ganzen widmet.
Ich meine, du hast eben schon gesagt und das finde ich auch eine wichtige Perspektive, dass man nicht immer nur den Business Case aufmachen sollte, sondern auch ganz klar sagen sollte, okay, wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung, uns diesem Thema anzunehmen. Aber gleichzeitig hört man ja von Fachkräftemangel und nicht nur Fachkräftemangel, sondern es fehlt einfach an Händen überall und alle sind am Jammern und am Klagen. Und dann wird ja ein Business Case draus, wenn ich irgendwie händeringend Leute suche. Warum passiert dann noch nicht mehr?
Ich glaube, es passiert tatsächlich ganz viel, das oft noch unsichtbar ist. Das heißt, gerade beim Thema, okay, wie kriegen wir genügend Arbeitskräfte in Unternehmen, das beschäftigt, denke ich mal, mittlerweile schon die allermeisten Unternehmen. Natürlich der Grad und die Intensität sind sehr unterschiedlich. Meine Hypothese, nach dem, was ich so lese, nach dem, was ich in Unternehmen so an Rückmeldungen bekomme, braucht es, glaube ich, an vielen Stellen noch so ein bisschen Umdenken, wen wir denn suchen und wer da eigentlich kommt. Weil Unternehmen, das sagt sozusagen, dass als das Gebilde Unternehmen sucht Rollen, also sucht, dass Aufgaben erfüllt werden, dass Tätigkeiten getan werden und Dinge hergestellt werden und entwickelt werden und beworben etc. Und es kommen halt Menschen. Es kommen Menschen, die haben nicht genau diese Voraussetzungen, nicht genau diese Erfahrungen, nicht genau diese Ziele, dass das Unternehmen an ganz vielen Stellen gerne möchte. Und ich glaube, wir hatten lange in Deutschland das große Glück, dass man sich die Leute aussuchen konnte. Das heißt, man konnte sich sozusagen die Kirsche von der Sahne schnappen und dann hat es gepasst. Und es hat sich einfach in den letzten Jahren sehr geändert und es wird sich noch viel drastischer verändern. Und das heißt, wir müssen noch viel, glaube ich, als Unternehmen viel klarer gucken, was es tatsächlich muss und was ist Kernkriterium, was können wir weiterentwickeln und was ist tatsächlich wichtig, dass ArbeitnehmerInnen mitbringen sollen. Welche, es ist die Haltung, es sind natürlich gewisse Kompetenzen, es sind auch an ganz vielen Stellen unbedingt gewisse Abschlüsse und Zertifizierungen, also die Menschen erlauben, gewisse Tätigkeiten zu tun. Das ist in manchen Jobs viel wichtiger, in anderen Jobs ist das weniger wichtig, aber das gilt es ja auch anzuerkennen. Und dass wir Arbeitsmodelle entwickeln, die tatsächlich nicht nur für Rollen funktionieren, sondern eben für Menschen. Und wir sehen das zum Beispiel in Berufen wie öffentlicher Nahverkehr oder auch Fernverkehr, in der Pflege. Das sind sehr, sehr anspruchsvolle Berufe. Und gleichzeitig habe ich bei manchen immer noch das Gefühl, das sind Arbeitsmodelle, die funktionieren für Rollen und die funktionieren noch nicht so gut für Menschen in der Breite, weil wir gleichzeitig, ne, es existiert immer Gleichzeitigkeit, möchte ich euch alle dazu einladen. Es gibt ganz viele Leute, ganz viele Unternehmen und Organisationen, die haben schon super tolle Modelle entwickelt. Und ich wünsche mir, dass diese Modelle mehr Aufmerksamkeit kriegen, mehr Gehör bekommen und tatsächlich auch von ganz großen Anbietern flächig einfach ausprobiert werden. Also auch der Mut, das auszuprobieren und zu sagen, okay, wir machen jetzt mal eine Änderung, die entspricht vielleicht so gar nicht dem, was wir die letzten 50 Jahre gemacht haben. Aber wir sind heute mal ein bisschen, crazy. Wir machen es mal ein bisschen intens und machen mal was ganz anderes.
Klingt gut. Und hast du da ein Positivbeispiel? Also hast du ein Beispiel im Kopf von einem Unternehmen, wo du sagen würdest, das würde ich mir wünschen, dass da mehr Leute hingucken und sich da eine Scheibe abschneiden?
Vielleicht nehme ich einmal das Beispiel der öffentliche Nahverkehr. Ich habe selber keinen Kontakt, sondern ich habe einen Bericht gesehen, es hat ein S-Bahn-Verbund, ich habe leider vergessen wo, ich glaube es war in NRW, hat das den Dienstplan umgestellt und der ist selbst organisiert von den MitarbeiterInnen. Das heißt, also es ist viel mehr Freiheit, es ist viel mehr Flexibilität. MitarbeiterInnen übernehmen selbstständig Verantwortung, kriegen nicht was vorgesetzt, was sie vielleicht doof finden, das sie dann aber nicht mehr ändern dürfen, sondern sie dürfen ändern, sie dürfen auch mal tauschen. Und das sorgt natürlich für eine Flexibilisierung. Und das Feedback in dem Artikel ist natürlich auch ein Artikel, der ist vielleicht dann nicht so, ich weiß nicht, wie repräsentativ der war, aber gehen wir mal davon aus, dass die Leute alle die Wahrheit gesagt haben, ist, dass es viel entspannter ist. Dass sie mehr Flexibilität erleben, dass sie eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder vom Privatleben erleben. Und das, finde ich, ist ein super Beispiel, gerade für so einen Bereich, der oft sehr stringide, ne, sehr, sehr rigide so wirkt. Das ist super. Und ein Beispiel für die Arbeitsintegration Geflüchteter haben wir bei einem Unternehmenspartner bei Apleona. Mit denen arbeiten wir vor allen Dingen in Frankfurt zusammen. Und da haben jetzt schon einige unserer KlientInnen angefangen. Und die bieten ganz klar an, dass Menschen während des Arbeitseinstiegs und über die Monate hinaus Sprachkurse während der Arbeitszeit machen können.
Hey.
Das heißt, die sind natürlich nicht irgendwie jeden Tag 4 von 8 Stunden im Sprachkurs, keineswegs, sondern die haben die Möglichkeiten, Gruppenunterricht, aber auch Einzelunterricht zu machen, während sie natürlich auch auf Deutsch arbeiten. Das heißt, sie können sehr jobbezogen, an ihrem Niveau angepasst, den Sprachfortschritt machen und sogar auch im Einzelunterricht, wo natürlich nochmal ein anderer Fortschritt möglich ist. Das heißt, da ist die Lernkurve einfach wahnsinnig steil. Und das Feedback unserer Klientinnen, die arbeiten, ist, sie sind super, super glücklich in dem Unternehmen bisher. Die fühlen sich gut aufgehoben, die fühlen sich gut einfach ongeboardet, willkommen geheißen, entwickeln ihre Deutschkenntnisse weiter und können damit ja auch ihren Job besser machen. Mhm. Und müssen nicht noch überlegen, ah, wie kriege ich jetzt das hin, wo kriege ich denn einen Sprachkurs, der zu meinen Arbeitszeiten passt, ah, das klappt dann wieder alles nicht, vom BAMF im Zweifelsfall öffentliche Kurse passen eh nicht, weil die sind immer während der Arbeitszeiten, private Sprachschulen sind vielleicht dann teuer, also all das, wo man sich überlegen muss, okay, ist das wirklich dann gut zugänglich, diese ganzen, auch diese mentale Arbeit wird umgangen und gesagt, hier hast du die Möglichkeit, du kannst dir das selber einteilen und los geht's.
Ja, und auch super passend dann, wenn es eben diesen Connect auch zur Arbeit gibt, weil das ist ja sonst auch nicht gegeben. Da sitzt man ja wahrscheinlich mit vielen Personen, die aus unterschiedlichen Hintergründen kommen, wo man dann eben nicht sagen kann, ah, ich würde jetzt gerne mal kurz hier die 10 Vokabeln, die mir im letzten Projekt irgendwie entgegengekommen sind. Und das sind aber wahrscheinlich die Vokabeln, die die anderen im Kurs vielleicht auch brauchen, wenn die im gleichen Unternehmen tätig sind. Sehr cool. Wir haben ja so ein paar ganz nette Kategorien bei uns im Podcast und eine, die heißt nett gemeint und trotzdem scheiße. Hast du da auch ein Beispiel vielleicht von einem Unternehmen oder jemanden, der sich versucht hat zu engagieren und es ist vielleicht nicht so gut geglückt?
Ich finde erstmal die Kategorie großartig. Vielen Dank. Und als du mir das gesagt hast, dass es diese Kategorie gibt, hat mein Bauch sofort ganz klar gesagt, das ist es. Und zwar nett gemeint und trotzdem scheiße ist, wenn Unternehmen Geflüchtete einstellen und meinen, es sei Charity. Was das genau bedeutet, ist, also meine Erfahrung auch bei Jobs for Refugees oder auch in der öffentlichen Wahrnehmung ist, geflüchtete Menschen kommen nach Deutschland und kriegen einen Job und müssen das allererst mal dafür sehr, 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 sehr dankbar sein, dass sie eigentlich so wie wir alle einfach arbeiten gehen und dafür dann Geld bekommen. Also ich danke jetzt nicht meiner Chefin täglich für meinen Job, sondern wir machen den einfach zusammen. Was passiert ist, es entsteht eine Hierarchie. Das heißt, das Unternehmen, also die ArbeitgeberIn, vielleicht die Führungskraft, vielleicht das HR, denkt sich, ach, wir nehmen jetzt mal den armen Geflüchteten hier auf. Und dann wird aus dem Menschen, der eine Flucht erlebt hat, der ja noch viel ganz anderes erlebt hat in seinem oder ihrem Leben, also wird auf gewisse Art und Weise sogar aus meiner Sicht sogar entmenschlicht, weil er wird nur diese eine Kategorie. Er kommt da auch nicht mehr raus. Sondern er ist einfach der Geflüchtete, dem wir jetzt hier helfen, dem wir ja eine Chance geben, weil der hat ja nichts, der kann ja nichts und dann kommen lauter so ganz viele Klischees. Das heißt, aus dem Menschen, der Lebenserfahrung hat, der ganz viel erlebt hat und eines seiner Lebenserlebnisse ist eben diese Flucht, der wird darauf reduziert. Und wenn wir uns das jetzt mal eine Metapher, kann jeder mal für sein eigenes Leben vielleicht dann überlegen, was ist was ihr erlebt habt, was in eurem Leben sehr intensiv war, vielleicht hattet ihr mal einen schlimmen Autounfall. Wenn jeder zu euch kommen würde und sagen würde, du bist das Unfallopfer, das wäre weird bis übergriffig und das ist natürlich, der Vergleich hinkt ungemein, weil natürlich mit Flucht, auch mit der legalen Situation, sehr, sehr viele Dinge einhergehen. Und es gibt eine systemische Diskriminierung, ohne Frage. Aber diese Menschen sind nicht ihre systemische Diskriminierung, sondern sie werden diskriminiert. Sie suchen sich das nicht aus. Und die wollen in den meisten Fällen, sie wollen ja einfach nur ihr Leben leben. Und dazu gehört in der Welt, in der wir leben, dazu gehört Wohnen, dazu gehört Arbeit, dazu gehört ein Privatleben, dazu gehört persönliche Entwicklung. Das heißt, und alle menschlichen Bedürfnisse. Und einen Menschen darauf zu reduzieren, dass er einmal geflüchtet ist und dass er das erlebt hat, ist entmenschlichend aus meiner Sicht. Und es entsteht, wie gesagt, eine Hierarchie, weil dieser Mensch dann dem Unternehmen sozusagen Dankbarkeit schuldet. Und das ist aus meiner Sicht höchst problematisch. Die Alternative dazu wäre, sich auch bewusster zu entscheiden, ja, wir möchten Menschen mit Fluchterfahrung einstellen, weil wir wissen, dass diese Menschen Nachteile in unserer Gesellschaft erfahren, also das anzuerkennen, da auch ins Gespräch zu gehen mit Expertinnen, mit geflüchteten Menschen selbst etc. Und dann zu überlegen, okay, wie können wir denn diesen Menschen helfen, die ja bei uns arbeiten, so wie alle anderen Kolleginnen übrigens auch, dass die ihren Job gut machen können und dass es denen gut geht und dass denen vielleicht eine Zertifizierung fehlt, dass denen vielleicht eben der Sprachkurs fehlt. Das heißt, wie kann man denen punktuell helfen, dass so diese Hürde, die vielleicht noch ist oder die aus irgendeinem Grund entstanden ist, das einfach zu nehmen. Und dann einfach zu sagen, schön, dass du da bist, hier ist dein Job. Und der Mensch macht ja auch am Ende seinen Job. So.
Ja, 100%. Also das klingt sehr sinnvoll. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch wenn man als Unternehmen oder als Personalabteilung, die sich dann das überlegt. Und selbst wenn man sozusagen dir jetzt gut zugehört hätte und es so umsetzen würde, dass man vielleicht trotzdem die Hürde hat, dass die KollegInnen in den Teams dann vielleicht trotzdem in die, wir nehmen den jetzt mal hier auf, Falle tappen oder das vielleicht so machen, was ja irgendwie vielleicht so ein erster Impuls ist, den man hat. Was würdest du denn dann den Personalerin oder die Person, die das quasi mitbegleiten, raten? Also wie kann man da die Kolleginnen gut abholen?
Das ist eine gute Frage, weil sie sehr vielschichtig ist. Danke dafür. Ich glaube, was ich grundsätzlich jedem Unternehmen, jeder Organisation oder auch jedem Verein, also wo Menschen zusammenkommen, empfehle, sind tatsächlich auch Diversitätstrainings, Sensibilisierungstrainings. Das heißt, es hat nicht nur was mit Menschen mit Fluchterfahrung zu tun, sondern das hat mit all den Diversitätsdimensionen, die es gibt, und dafür einfach eine eigene Sensibilität zumindest in den Anfängen zu erzeugen, damit sich das dann weiterentwickeln kann. Auch eine Sensibilität für unsere eigenen inneren Vorurteile und inneren Bilder, die wir alle haben und die ich auch habe, die du auch hast und die wahrscheinlich sogar der kleine Hund da draußen außerhalb unseres Studios hat.
Auf jeden Fall, sie diskriminiert auf jeden Fall. Also sehr selbstbewusste Männer, die stürmisch ins Büro kommen, werden zu 100% angebellt und andere Menschen nicht. Also da macht sie auf jeden Fall einen Unterschied.
Okay, da hatte ich Glück, sie war sehr, sehr lieb zu mir. Genau, also das würde ich auf jeden Fall raten, weil das hilft natürlich einfach zumindest diesen ersten Schritt zu gehen und Leute in diesen Reflexionsprozess zu bekommen. Dann vielleicht für diesen konkreten Fall, den du jetzt schilderst, wir gehen jetzt mal vielleicht davon aus, vielleicht gab es da schon Training oder das soll irgendwie bald stattfinden, so irgendwie so. Da ist einfach ganz klar zu sagen, warum diese Person hier ist, und das hat nichts mit ihrer Flucht zu tun, sondern die Person ist hier für einen Job. Und die kriegt eine Rolle in dem Unternehmen und die bekommt dann auch jemanden, der sozusagen sie wahrscheinlich dabei unterstützt. Wenn es zum Beispiel der erste Job im Unternehmen ist, finde ich es auch total wichtig, dass die Personalabteilung super gut ansprechbar ist, dass dann gerne auch eben während der Probezeit, dass es vielleicht doch mal irgendwie ein Check-in mehr gibt. Okay, wie findest du dich gerade zurecht? Hast du Fragen zu unseren Prozessen? Weißt du, wie man Urlaub einreicht? Weißt du, wie eine Krankmeldung geht? Also sowas, was sehr selbstverständlich ist für viele Menschen. Übrigens für Leute in ihrem ersten Job, egal woher die kommen, ist das nämlich auch der Fall. Das hilft dann nämlich auch, gerade auch bei Azubis und so. Kann ich auch sehr empfehlen. Und das hilft dieser Person sozusagen zu wissen, wen kann ich denn hier ansprechen, zu welchen Themen. Aber in der Vorstellung an die KollegInnen klar zu machen, vielleicht eher so darauf zu gucken, die Person ist vielleicht, weil sie vielleicht vorher was anderes gemacht hat, ist vielleicht eher wie so ein QuereinsteigerIn. Das heißt, die ist keine Fachperson, vielleicht in dem Thema oder auf einer anderen Ebene sozusagen, weil sie nicht identisch das gemacht hat, aber die ist, also nicht zu sagen, wir haben einen neuen Kollegen, er ist ein Flüchtling. Das wäre so, also das wäre so nett gemeint, aber halt, ja, ne?
Ein Griff ins
Klo. Trotzdem scheiße. Das wäre der massive Griff ins Klo. Das würde ich auf gar keinen Fall empfehlen, sondern einfach zu sagen, wir haben einen neuen Mitarbeiter, er heißt, wie auch immer er halt dann heißt, und er ist, unterstützt das Team so und so, und das ist seine Position, wir freuen uns riesig, dass er da ist. Und dann vielleicht mit der Führungskraft nochmal in einen, und auch mit der, also sozusagen in ein Dreiergespräch mit dem neuen Kollegen, der Führungskraft und der Personalabteilung zu überlegen, okay, was sind jetzt die nächsten Schritte für ein gutes Onboarding dieser Person? Und das ist ja immer ein bisschen individuell. Weil es kommen ja vielleicht auch andere QuereinsteigerInnen, es kommen ExpertInnen, die ganz nischig gearbeitet haben und plötzlich breiter arbeiten müssen. Da guckt man ja auch, okay, wie kann man die Person an die Rolle, die sie jetzt erfüllt, am besten ranbringen? Und das eher auf so einer fachlichen Ebene zu sehen und dann zu überlegen, okay, braucht es eben noch Sprachkurse? Ist die Person vielleicht in einer persönlichen Situation, die schwierig ist? Also dieses Thema, ne, der Wohnungsmarkt in Deutschland ist natürlich für geflüchtete Menschen ein riesiges Thema. Wohnt sie vielleicht noch in einer Sammelunterkunft? Und das ist aber ein Thema, das gehört aus meiner Sicht nicht in das ganze Team. Wenn die Person sich jemandem anvertraut, dann gehört das dahin. Aber wenn euer Unternehmen dafür Mechanismen hat, wo Leute sowas rantragen, ist das die Personalabteilung? Gibt es da sogar jemanden, der bei sozialen Themen sozusagen als Fachperson helfen kann? Ist das vielleicht eher die Führungskraft, damit die Person dann weiß, wo sie das im Zweifelsfall platzieren kann, diese Themen? Und das gilt, wie für alle Diversitätsthemen, das gilt ja auch nicht nur für diese geflüchtete Person. Das gilt halt für alle Personen im Unternehmen, zu wissen, wo gehe ich denn hin, mit welchem Thema, innerhalb meiner Arbeit, vielleicht auch drumherum, was ich machen kann, wie mir jemand helfen kann und that's it.
Ich wünschte, ich würde jetzt zweifeln, ob das so ist, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es sicherlich auch mal dann Kollegen gibt in den Unternehmen, mit denen ihr arbeitet, die vielleicht nicht ganz so begeistert sind. Vielleicht ist es manchmal absichtlich, vielleicht auch manchmal nicht absichtlich, aber dass vielleicht auch jemand irgendwas äußert, was halt gar nicht geht, worauf wir uns vielleicht einigen können. Habt ihr solche Erfahrungen und wie geht man dann mit sowas um?
Unsere Klientinnen haben natürlich solche Erfahrungen. Ich glaube, es ist unvermeidlich, dass Menschen solche Erfahrungen machen in unserem Land, wenn sie gerade auch als People of Color markiert werden, so sozusagen als auch bezeichnet werden und damit sichtbar sind und damit gewisse Eigenschaften zugeschrieben bekommen in unserem Land. Und ich glaube, da komme ich auch auf die Frage vorher, auf meine Antwort zurück. Es ist immer so das Ding, wissen Menschen, wo sie im Unternehmen hingehen können? Und jetzt kommt das große Wichtige und wird ihnen zugehört. Das heißt, wenn ein Mensch eine Diskriminierung erfährt, egal welche, sitzt da eine Person, die das halten kann, die das ernst nehmen kann und die nicht im Zweifelsfall sagt, oh, so war das gar nicht gemeint. Weil so war das gar nicht gemeint, ist ein Impuls, den wir vielleicht alle kennen, ich kenne ihn nämlich auch in mir, der sagt, das war alles gar nicht so schlimm, bitte, bitte, ich möchte hier kein Problem, weil Probleme sind doof. Gerade auch bei der Arbeit, herausfordernd, ja, wir müssen ja eigentlich unseren Job machen. Das heißt, habt ihr eine fähige Person im Unternehmen, die das hören kann und wiederum weiß die Person, die eine Diskriminierung erfährt, dass sie da hingehen kann und dass diese Person dafür da ist. Und dann, also gerade jetzt, während eben, also wir sind ja kurz vor den Wahlen in einigen ostdeutschen Bundesländern, das heißt, das Thema auch Demokratisierung oder Demokratie erleben, Bewusstsein ist ja auch für größere Unternehmen gerade immer wieder ein Thema, was ich ganz spannend finde. Und ich glaube, so ähnlich wie auch in anderen Beziehungen, wir dürfen Grenzen setzen, Unternehmen dürfen Grenzen setzen. Und das machen sie ja auch mit Codes of Conduct, mit verschiedenen Trainings. Da gibt es ja auch je nachdem, mit was sich das Unternehmen beschäftigt, auch andere rechtliche Voraussetzungen. Welches Verhalten wird denn hier eigentlich toleriert und was wird nicht toleriert? Und wir haben natürlich ganz, ganz viel Grau, weil nicht alles ist irgendwie niedergeschrieben. Aber ich glaube, es ist super wichtig, und da sage ich auch wieder, wie in allen menschlichen Beziehungen, weiß ich, mit wem ich vertrauensvoll darüber sprechen kann. Und weiß ich, dass die Person mir zuhört. Und das ist dann, ich würde mal die steile Hypothese sagen, es ist fast egal, ob es eure Partnerin zu Hause ist, ob es eure personalverantwortliche Person ist oder ob das euer Kollege im Verein ist. Wenn ihr wisst, da ist jemand, der kann das hören, der kann das halten und der kann das ernst nehmen und hat auch Handlungsmöglichkeiten, dann seid ihr bereiter, dahin zu gehen. Als wenn ihr denkt, ja, ich glaube, die Person, die versteht es gar nicht. Die wird mir sagen, das war nicht so. Die wird vielleicht sagen, ich soll mich nicht so haben. So, ich mache die Probleme. Was ja auch gerne ist, sozusagen Menschen, die Rassismus ansprechen, die Ableismus ansprechen, die sind dann die Probleme. Weil sie weisen einfach ein Problem hin und damit werden sie sozusagen zum Problem in Systemen, in Organisationen, in Unternehmen, die eben Angst vor diesen Gesprächen haben und Angst vor dem Sprengstoff haben, die das vermeintlich haben könnte. Was sie aber dadurch machen ist, sie machen das, ne, sie machen Victim Blaming, wird das genannt, also sie beschuldigen die Opfer von Diskriminierung und nicht die TäterInnen, sondern die TäterInnen können im Zweifel weitermachen, weil das Gespräch, die Grenzziehung, das alles überhaupt sozusagen wahrzunehmen, weil sich das für den Rest sozusagen im Unternehmen zu schwierig anfühlt.
Das ist ja jetzt bei einem Fall, wo es eine eindeutige Diskriminierung gab und jemand das vielleicht auch wirklich verletzend gemeint hat. Für mich jetzt so, wenn ich jetzt aus meiner Personalerinnenbrille darauf gucke, dann würde ich sagen, okay, wir müssen irgendwie Konsequenzen ziehen. Je nachdem, was das für ein Fall war, müssen wir uns überlegen, welche Konsequenzen es sind. Und das betrifft sozusagen den Täter oder die Täterin und die Person, die auf mich zugekommen ist und mir das geschildert hat, mit der muss ich irgendwie auch gut sprechen und irgendwie überlegen, okay, wie können wir dich unterstützen, was brauchst du? Ich finde aber immer, wenn es sozusagen in die Kategorie von eben nett gemein und trotzdem scheiße fällt und sozusagen die Person was Diskriminierendes gesagt hat, ist aber, ich benutze das jetzt extra nochmal, nicht so gemeint hat, dann finde ich, wird es halt ganz schwierig, das zu aufzulösen und eben auch zu halten.
Ja, willkommen in der menschlichen Existenz. Das sag ich leider gerne, weil es super viele solche Fälle gibt. Weil es gibt natürlich Dinge, ne, die haben arbeitsrechtliche oder sogar strafrechtliche Konsequenzen, die sind relativ klar, ich sage bewusst relativ, weil es ist natürlich, da gibt es auch viel Grau, wo was anfängt und wo was endet. Und da ist auch, also ich finde gerade in diesen, ne, so nett gemeint trotzdem scheiße oder so dieses, ich habe es eben nicht so gemeint, die andere Person ist, also so laudieren auch so, die andere Person ist viel zu empfindlich und ich habe das doch früher auch gesagt. Und solche Dinge ist natürlich auch, also da ist wieder auch dieses Thema, glaube ich, die Sensibilisierung, also Schulung zu Diversität, Schulung zu Sprachbewusstsein, je nachdem, was da für euch irgendwie als Unternehmen besser passt. Da gibt es ja ganz viele tolle Angebote. Wir machen das auch als Jobs for Refugees, das heißt, wir bieten auch Trainings an, damit eben so Übergänge besser begleitet werden können, damit Leute zum Beispiel auch wissen, wie so ein Recruiting-Prozess gestaltet werden kann, damit geflüchtete Menschen da sich eher wiederfinden und auch eher erfolgreich sein können. Das heißt, da gibt es ganz viele tolle Sachen, die ihr machen könnt. Und wichtig ist auch da, gibt es jemanden im Unternehmen, der dafür kompetent ist, sowas zu moderieren und nicht im Sinne von, liebe Person, die diskriminiert wurde, kannst du bitte verstehen, dass das gar nicht so gemeint war, sondern ich meine, mit der Person, die es gesagt hat, zu reden und zu sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Absicht und Wirkung. Und das mal wirklich zu erleben und das wirklich zuzulassen, dass auch wenn ich eine richtig nette Absicht hatte, es war ein Griff ins Klo in der Wirkung und das spiegelt mir gerade eine andere Person, das muss ich ja manchmal erstmal aushalten lernen. So. Und das ist, da sind wir auch, und da meine ich, das ist halt ein Grenzbereich, weil wir bei der Arbeit sind, um zu arbeiten. Aber wir sind halt Menschen, die alle Themen mitbringen und alle unsere Erfahrungen. Und es gibt Leute, die haben sehr unterschiedliche Kommunikationsstile in ihrer Direktheit. Das sieht man ja auch in Unternehmenskulturen oder in Branchenkulturen, was dann häufiger ist. Aber es gibt ja ganz viele Unternehmen, die haben eine sehr große Diversität auch in dem, was sie machen und ziehen sehr unterschiedliche Leute an, was super, super toll ist eigentlich, weil es dann, ne, eine bessere Durchmischung gibt unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppierungen, aber dann kann es schneller auch zu Konflikten kommen. Und dann finde ich auch wieder zu sagen, sind wir offen dafür, Konflikte zu haben, die konstruktiv sind. Also kann ich jemandem sagen, das war jetzt irgendwie nicht so cool, dass du das gesagt hast, aus dem und dem Grund, und da steht eine Person, die meint, ja, krass, okay, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Und nicht sagt, das war nicht so gemeint, das war überhaupt nicht so, sei mal nicht so empfindlich und jetzt lass mich mal in Ruhe. Sondern die einfach sagen kann, okay, da muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Und das heißt ja auch nicht, dass diese Person dann dir immer hundertprozentig dann Recht geben muss. Das möchte ich auch sagen, weil es ist ein Prozess, auch Verstehensprozesse dauern, aber einfach zu merken, okay, das sollte ich vielleicht in diesem Kontext nicht mehr sagen. Vielleicht verstehe ich auch noch gar nicht, warum. Aber ich verstehe erstmal, dass das jetzt hier gerade nicht in Ordnung war. Und das finde ich als, ich sag mal wirklich, als ersten Schritt ist total okay. Und dann auch wieder, das ist keine Kritik an diesem Menschen als Mensch an sich. Das fühlt sich aber dann oft so an. Das kennen wir alle. Oh Gott, ich habe schlechtes Feedback bekommen. Ich kann gar nichts. Ich sollte meinen Job kündigen und auf eine einsame Insel ziehen. Sondern es ist einfach nur eine punktuelle Kritik an einer Aussage und das ist, und das darf auch sein. Und ich glaube, das ist so dieses, wo wir alle lernen können, ist jetzt mal meine Hypothese, so wie in unserer Kultur oder in unseren Kulturen oft aufwachsen, dass das was ist, was wir noch lernen können, was wir lernen dürfen. Das ist ja auch ein Geschenk, das zu lernen. Und was aber gerade in Exkursen um Diversität total wichtig ist, weil ich möchte nämlich ganz klar sagen, es geht nicht darum, dass wir alles diskutieren. Gewalt, auch in Sprache, müssen wir benennen und die müssen wir auch in ganz klaren Grenzen kommunizieren. Das ist kein Diskussionspunkt. Das heißt, wenn dir jemand sagt, das ist eine krasse Diskriminierung, wenn du dieses Wort benutzt, ich werde diese Worte nicht benutzen, aber es gibt sehr viele Worte, dann zu sagen, ich meine das nicht so, ist, es führt nirgendwo hin. Wir diskutieren hier nicht die Menschlichkeit von anderen Menschen und wir diskutieren nicht die Gewalt- und Diskriminierungserfahrung von anderen Menschen, sondern was diskutiert wird, ist, wie können wir darüber gut reden. Das ist mir nochmal ganz wichtig. Weil wenn du auch noch nicht verstehst, warum dir jemand sagt, du sollst das Wort nicht benutzen, das ist okay. Dafür gibt es nämlich Google und dafür gibt es Fachliteratur und dafür gibt es ganz viele schlaue, tolle Menschen, auch wie Podcasts wie diesen, wo diese Dinge erklärt werden. Das heißt, wenn du sowas hörst, ich möchte, dass du diesen Begriff nicht mehr benutzt, der ist diskriminierend, dann sagst du der anderen Person, ah krass, darüber muss ich jetzt erstmal nachdenken. Und dann gehst du nach Hause oder gehst in der Pause aufs Klo, mir egal, und dann googelst du das. Und dann garantiere ich dir, findest du eine gut verständliche Antwort. Und vielleicht ist das der Anfang einer schönen kleinen Lernreise oder auch einer großen.
Ein richtig guter Praxistipp, finde ich. Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, auch für die Personalerinnen, die ja dann oft auch damit involviert sind, die vielleicht auch manchmal diese Vertrauenspersonen im Unternehmen sind oder sein wollen. Und die ja auch oft, also ich zähle mich auch selber mit dazu, das heißt, ich glaube, ich trete hier niemandem zu nah, oft auch so ein gewisses Harmoniebedürfnis haben, oft gerne auch Sachen richtig machen wollen, irgendwie wollen, dass allen gut geht und alle sich wohlfühlen und dann kommt irgendwie dieses, ja, wie du sagst, Problem um die Ecke und da muss man damit irgendwie umgehen und man will das am liebsten auch schnell lösen. Ich glaube, diese Vorlage von dir, ich muss da gerade mal drüber nachdenken und auch, ja, ich kann vielleicht gut mit Menschen und ich kann auch gut reden und ich habe vielleicht auch schon viele schwierige Situationen gelöst, aber auch zu sagen, das ist jetzt gerade ein bisschen zu schwer und ich hole mir Hilfe und ich hole mir externe Hilfe, ist total okay. Also ich glaube, das ist auch nochmal so, was ich jetzt so konkret für mich in meinem Personalerherzen mit rausziehe und was irgendwie auch so ein bisschen Erleichterung gibt. Ne? Man muss nicht gleich eine perfekte Antwort haben und es gleich lösen, sondern es kann auch ein bisschen Zeit geben. Alle können auch nochmal was lernen und man kann sich auch Hilfe dabei holen, oder?
Richtig. Und dann wäre der nächste Schritt, nachdem man sich dann Informationen geholt hat, kann man vielleicht am nächsten Tag oder auch eine Woche später, wenn das ein bisschen dauert, zu der Person gehen und sagen, hey, ich habe mich informiert und ich wollte mich dafür entschuldigen. Das ist dann Chefskiss. dann sozusagen nicht, also ne, entschuldigt ihr euch nicht blanko, das ist ja immer so leere Entschuldigung oder so, es tut mir leid, wenn dich das verletzt hat. So, nein, bitte.
Non-Apology heißt das, oder?
Ja, das schöne Wort Non-Apology, danke. So, nein, sondern informiert euch, überlegt euch, krass, was kann das für diese Person bedeuten? Das war wahrscheinlich echt verletzend, das hat schlechte Erfahrungen, das ist degradierend, diese Sprache, die ich benutzt habe, und dann hinzugehen. Es tut mir leid, dass ich das gesagt habe. Nicht, dass die Person das fühlt und dass die Person das erlebt, sondern dass du das in dem Moment gesagt hast. Und wenn du dich dafür entschuldigen kannst, weil du es verstanden hast, wundervoll.
An dieser Stelle noch einmal ein kurzer Shoutout an unseren Partner Instafo. Als Recruiting-Plattform speziell für den Tech-, Marketing- und Sales-Bereich beschäftigen sie sich damit, den besten Match zwischen Talenten und Unternehmen zu finden. So lösen sie das Problem, glückliche und treue, aber auch qualifizierte Mitarbeiter zu finden, bereits für über 1800 Unternehmen wie RTL, HelloFresh oder MyPoster. Daher war es für sie zum Glück gar keine Frage, Love HR Hate Racism bei unserem Message und diesem Podcast zu supporten. Also, falls ihr Talente aus dem Tech-, Marketing- oder Sales-Bereich sucht, schaut doch gern mal auf ihrer Website vorbei, instafo.com.
Schön, oder? Es geht eigentlich. Also es gibt eigentlich doch Möglichkeiten. Aber manchmal tut es ein bisschen weh, glaube ich, ne?
Ja, es ist jetzt super einfach gesagt. Gerade ne, unangenehme Sachen ansprechen. Und du hast es auch gerade gesagt, so dieses Thema Harmoniebedürfnis, das ich super gut nachempfinden kann. Sozusagen was Schwieriges ansprechen. Wir haben ja immer, also ganz oft dann Angst, dass irgendwie Beziehungen oder Sicherheit irgendwie porös wird, wegfällt sozusagen. Aber was eigentlich die Tatsache ist, wenn man sowas macht, wenn man sagt, hey, da muss ich erstmal drüber nachdenken, sich dann Informationen holt und sich dann noch entschuldigen kann, das fördert Beziehungen. Also wer Angst hat, Sicherheit zu verlieren, damit schafft ihr Sicherheit. Mhm. Weil ihr schafft Sicherheit für die andere Person, weil sie sich gehört fühlt, weil sie sich vielleicht auch verstanden fühlt, weil sie weiß, dass du das Wort nicht mehr benutzen wirst. Und du schaffst im Zweifelsfall Sicherheit, weil du weißt, du kannst eine Beziehung auch auch nur eine Arbeitsbeziehung, die vielleicht sehr entfernt ist, auf gewisse Art und Weise auch ein bisschen reparieren. Und das sind Sachen, das fördert Harmonie, das fördert Sicherheit, das fördert Verständnis. Natürlich in einem Rahmen, ne? Wir sind jetzt da nicht, ihr müsst nicht alle miteinander beste Freundinnen sein, auf gar keinen Fall, sondern einfach nur, dass man gut miteinander sein kann.
Das erinnert mich an, es gibt kleinen Support-Paradox, dass wenn man ein Produkt hat oder eine Dienstleistung und was funktioniert nicht, also es ist kaputt oder funktioniert nicht so, wie es eigentlich soll, und man ruft die Hotline an oder man holt sich Hilfe und man kriegt diese Hilfe und es funktioniert dann wieder oder es wird irgendwie gelöst, dass man dann mit dem Produkt zufriedener ist als vorher oder zufriedener ist, als wenn erst gar kein Problem entstanden wäre. Und so ist das ja eigentlich auch ein bisschen, dass wenn man einmal vielleicht so ein bisschen durch dieses Problem gemeinsam durchgeht und merkt, okay, wir können auch darüber sprechen und wir können uns gegenseitig zuhören und wir können lernen, dass man dann ja eigentlich zufriedener ist in der Beziehung, als wenn immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist.
Ja, cool. So ein Vergleich zu so, wie stärkt man Vertrauen in was sozusagen auch und damit ja auch vielleicht Treue, jetzt geht es um Produkte, ne? So eine Treue zu einer Marke, aber auch Treue zu einem Unternehmen. Wenn ich im Unternehmen erlebe, hey, mir wird zugehört, mit den Fragen oder mit den Anliegen, die ich habe oder auch mit den schwierigen Sachen, die mir hier widerfahren, natürlich bin ich gewillter, in diesem Unternehmen zu bleiben, als wenn ich erlebe, ich werde hier einerseits diskriminiert und andererseits wird mir irgendwie erzählt, ich soll mich mal nicht so haben. So, oder das war alles gar nicht so gemeint. Dann bin ich ziemlich ready, den Laden ganz schnell zu verlassen, auch einfach, weil er nicht sicher ist.
Ja, hundertprozentig. Hast du so einen Wunsch für die Zukunft? Hast du so eine Utopie der diskriminierungsfreien Arbeitswelt?
Das eine ist, es ist schwierig. Natürlich habe ich irgendwie so die rosarote Welt. Der Klimawandel ist gelöst, uns geht es allen gut. Alle Menschen haben Zugang zu Ressourcen und feiern geschwisterliche Verbundenheit miteinander. Ja, aber ich glaube, also was ein realistischer, aber auch immer noch ein utopischer Wunsch ist, ist, glaube ich, dass wir uns in all unseren Beziehungen, in Unternehmen, in Freundschaften, aber tatsächlich in unseren Nachbarschaften und Communities offener miteinander über diese Themen sprechen und nicht so viele Platzhalterdiskussionen führen, um wie war das denn jetzt gemeint? Was aus meiner Sicht auch ganz oft eine Platzhalterdiskussion ist, in der man sich ganz krass ergehen kann, sondern zu sagen, okay, was ist dir denn tatsächlich wichtig? Ich hätte jetzt mal die Hypothese, der ganz, 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 ganz große Teil aller Menschen will irgendwie gute, sichere Beziehungen und man will irgendwie ein gutes Leben. Und wenn diesen Wunsch alle haben, müssen wir halt gucken, wie kriegen wir das denn für alle hin? Und wie sieht das aus? Und natürlich gibt es da Reibungen, weil diese Ideen dieser Welt vielleicht ein bisschen unterschiedlich aussehen, aber zu merken, diese Reibung ist keine Katastrophe, solange wir sie friedlich miteinander führen und nicht in Frage stellen, ob Menschen existieren sollten oder irgendwo existieren sollten oder dass sie Zugang haben. Also wenn wir zum Beispiel uns fragen, warum sollen denn Menschen mit Behinderung Zugang zum Arbeitsmarkt haben oder die sollen bitte alle in diese Werkstätten gehen? Wenn wir uns diese Frage immer noch stellen, dann stellen wir die Existenz dieser Menschen aus meiner Sicht in Frage. Und das ist was, da brauchen wir ganz klare Abgrenzungen, da brauchen wir ein Umdenken sozusagen, um nicht zu sagen, ob sie ein Recht darauf haben, sondern wie wir es hinbekommen. Das ist die Frage, die wir stellen. Auch Menschen, die nach Deutschland flüchten, Menschen, die nach Deutschland kommen wollen zum Arbeiten aus anderen Ländern. Es ist nicht die Frage, ob wir das hinkriegen. Es ist aus meiner Sicht die Frage, wie, weil diese Menschen sind ganz viele schon hier. Und wenn wir gucken, wie groß der Fachkräftemangel ist, einfach nur an Arbeitskräften, der ist sehr, sehr hoch. Das heißt, die Frage ist doch nicht, kriegen wir jetzt alle 5 Kinder? Das löst doch den Fachkräftemangel nicht. A, weil das die meisten, wäre meine Hypothese, nicht möchten, weil das unser Planet nicht aushält, weil das auch kein realistisches Lebensmodell für viele in unserem Land ist, sondern eher zu fragen, okay, wie kriegen wir es denn hin, dass unsere Wirtschaft vielleicht mit ein bisschen weniger Leuten und mit Leuten aus anderen Ländern, dass die gut und nachhaltig funktionieren kann für alle.
Amen, kann man da nur sagen. Danke für deine vielen tollen Meinungen, Inspirationen. Und für diese tolle Unterhaltung einfach. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich hoffe, ihr nehmt ein bisschen was mit. Ein bisschen weniger Scheu vielleicht vor Konflikten. Ein bisschen weniger Wunsch nach Harmonie. Und wir haben ganz viele Fachwörter benutzt, wie zum Beispiel Intersektionalität oder Person of Color. Die verlinke ich euch in den Shownotes. Wir verlinken auch die zwei Unternehmen, die als Best Practice genannt wurden. Und dann freuen wir uns, wenn ihr demnächst wieder einschaltet. Und ich danke dir für deine Zeit und für die tolle Unterhaltung.
Vielen, vielen lieben Dank, liebe Yvonne, auch wenn ich lieber Chai als Printen mag.
Naja, das ist okay.
Vielleicht reden wir nochmal drüber. Das hatte ich mir jetzt für den Schluss aufgehoben, um nicht das Gespräch zu versauen.
Wir sprechen dann nochmal drüber, das haben wir jetzt gelernt. Konflikte sind okay.
Das halten wir aus, Yvonne. Unsere Beziehung hält es aus.
Ich glaube auch, ich bin sehr zuversichtlich.
Danke euch, ciao. Bis dann,
mach's gut, tschüss.
Das war wieder eine Folge von Printen, Chai und Praxistipps. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Yvonne Kalthöfer, Andische, Ibrahim Nejat und das gesamte Team von Love HR Hate Racism. Alle Infos zur Initiative und tollen Merch findet ihr auf unserer Webseite und in den Shownotes. Ein besonderer Dank geht an unsere Producerin der Herzen, Carolina Hinrichsen und Rethinking Places. Wir hören uns in 2 Wochen, wenn es wieder heißt Printen, Chai und Praxistipps. Ciao.